Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Flensburg ist bekannt für seine Verkehrssünderkartei und Düsseldorf hat die Düsseldorfer Tabelle. Da steht drin, wie viel Unterhalt Eltern zahlen müssen, zum Beispiel nach einer Trennung, wenn ein Elternteil unterhaltspflichtig ist oder wenn ihr studiert und die getrennten Eltern so viel verdienen, dass ihr kein BAföG bekommt. Und bei dieser Düsseldorfer Tabelle gibt es jetzt mehr Geld, Rahel Klein aus dem Update-Team.
Die Sätze werden zum 1. Januar angehoben, das heißt, Kinder unterhaltspflichtiger Eltern könnten dadurch mehr Geld bekommen. Allerdings steigt auch der sogenannte Selbstbehalt von Eltern. Das heißt, das Geld, was unterhaltspflichtige Eltern behalten dürfen, haben müssen, damit sie ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten können. Das heißt, es heißt nicht unbedingt, dass alle Kinder mehr Geld bekommen.
Das ist ein Thema hier in dieser Episode des Update-Podcasts. Außerdem beschäftigt uns das Klimapaket der Bundesregierung. Da gab es ja noch die Hürde Bundesrat, eine schwer zu überwindende. Es ging um Geld, das den Bundesländern fehlen könnte und um einen höheren Preis für die Tonne CO2. Es gibt aber jetzt einen Kompromiss, den wir für euch gleich einordnen. Und wir schauen heute Abend nochmal auf das Streitthema des Wochenendes, nämlich Greta Thunberg und die Deutsche Bahn, ein Social-Media-Desaster der Bahn und hochgekochte Emotionen bei vielen Menschen, die eigentlich so keiner braucht.
Also es heißt, sehr viele Menschen gehen immer schneller nur von dem eigenen, nicht dem Nachdenken und nicht dem Abwägen und nicht dem Nachfragen aus, sondern von der eigenen Emotion. Das ist fatal.
Der Podcast zum Update vom 16. Dezember 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr Geld für Trennungskinder gibt's ab dem kommenden Jahr bei uns in Deutschland. Die Beträge der sogenannten Düsseldorfer Tabelle, die festlegt, wie viel Unterhalt Elternteile zahlen sollen, werden angehoben. Vor allem für Studierende gibt's bald deutlich mehr Geld. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Update Team hat sich diese Änderungen genauer angesehen heute. Rahel, was genau ändert sich denn jetzt?
Ja, also unterhaltspflichtige Eltern müssen ab Januar in vielen Fällen mehr Geld zahlen. Die Düsseldorfer Tabelle wird regelmäßig angehoben und zum kommenden Jahr eben auch. Allerdings ist es sehr unterschiedlich, wer wie viel mehr bekommt. Es kommt sehr aufs Alter des Kindes drauf an und aber auch auf das Einkommen der Eltern. Der Mindestunterhalt für Kinder bis 17 Jahre steigt beispielsweise zwischen 15 und 34 Euro. Bei volljährigen Kindern sind es nur 3 bis 4 Euro, die Kinder mehr bekommen. Den größten Anstieg, den soll es bei Studierenden geben, die nicht mehr bei ihren Eltern oder einem Elternteil wohnen. Und da sollen laut Düsseldorfer Tabelle ab nächstem Jahr diese Studierenden 860 Euro bekommen. Das sind ganze 125 Euro mehr pro Monat als jetzt.
Das heißt, alle Trennungskinder, egal ob volljährig oder minderjährig, bekommen ab nächstem Jahr mehr?
Ja, das kann man so pauschal nicht sagen, weil auch der sogenannte Selbstbehalt für die Eltern steigt. Also das Geld, was zahlungspflichtige Eltern für sich behalten dürfen, um eben ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Bei einem unterhaltspflichtigen Elternteil, das arbeitet, müssen ab nächstem Januar 1.160 Euro übrig bleiben. Das sind 80 Euro mehr als vorher. Und das kann dann eben Konsequenzen auf die Unterhaltszahlung haben, sagt Matthias Grande, der ist Pressesprecher beim Deutschen Familiengerichtstag.
Das sind die sogenannten Mangelfälle. Der Kuchen reicht nicht unendlich für alle Unterhaltsberechtigten, wenn ein Normalverdiener für 2 oder 3 Kinder und einen Ehegatten Unterhalt bezahlen muss, dann reicht das zur Verteilung stehende Geld häufig nicht aus. Das führt dazu, dass die Ansprüche gekürzt werden müssen.
Das heißt, selbst wenn du als Kind Anspruch auf mehr Geld hättest ab Januar, muss dein unterhaltspflichtiges Elternteil erstmal das Geld haben, um es zahlen zu können, beziehungsweise eben noch genug Geld danach übrig haben.
Wie verbindlich ist denn diese Düsseldorfer Tabelle eigentlich?
Ja, rechtlich ist die erstmal nicht bindend, ist nur eine allgemeine Empfehlung. Die ist aber von allen Familiengerichten bundesweit als Richtschnur angesehen und wird als Richtschnur herangezogen. Und dadurch ist sie eigentlich weitgehend von den Gerichten, wird sie überall angewandt.
Und sind die Sätze in dieser Düsseldorfer Tabelle richtig fest oder können die auch noch variieren?
Die können auch noch mal variieren, weil in diesen Sätzen auch immer Beträge für eine Warmmiete mit eingepreist ist. Und da gibt es eben Regionen, da kommst du mit dem, was so durchschnittlich für eine Miete veranschlagt wird, nicht hin, zum Beispiel, wenn du in München wohnst.
Wenn das volljährige Kind in München studiert wird, ist höchstwahrscheinlich für 375 Euro keine Wohnung mit Warmmiete bekommen. Wenn es dann vielleicht 675 Euro zahlen muss, also 300 Euro mehr als eingepreist sind, dann steigt auch sein Bedarf um diese 300 Euro.
Das heißt, dann kannst du als Student, der in München lebt, nicht bei seinen Eltern auch Anspruch auf über 1.000 Euro haben, statt eben maximal diese 860.
So, jetzt klären wir nochmal, wer muss denn eigentlich Unterhalt zahlen?
Bei Minderjährigen ist es ja in der Regel so, einer ein Elternteil betreut, das andere bezahlt. Also wenn das Kind hauptsächlich bei der Mutter zum Beispiel lebt, dann kommt die eben für die Unterkunft auf, Essen, Klamotten zum Beispiel. Und der Vater zahlt dann Geld. Bei Volljährigen ist es anders. Da werden beide Elternteile barunterhaltspflichtig, so heißt es. Das hat mir Matthias Grandl erklärt.
Man kann vereinfacht sagen, jeder Elternteil haftet im Verhältnis der Einkünfte der Eltern zueinander für den Unterhaltsbedarf des volljährigen Kindes und jeder haftet nur mit seinem Anteil.
Ja, und klappt das denn immer? Was mache ich denn, wenn meine Eltern zum Beispiel nicht zahlen?
Ja, wenn du dich gar nicht einigen kannst, dann musst du den Unterhalt einklagen und als Volljähriger dann im Extremfall sogar bei beiden Elternteilen einzeln. Also dann kann es sein, dass du beide Elternteile einzeln verklagen musst. Meistens ist es in der Praxis aber so, dass sich das Kind zumindest mit einem Elternteil einigt, hat mir Matthias Grandl gesagt.
Und wie lange sind Elternteile für ihre Kinder unterhaltspflichtig?
Also bei volljährigen Kindern sind die Eltern in der Regel zum Abschluss der ersten beruflichen Ausbildung unterhaltspflichtig. Die Unterhaltspflicht endet also nicht mit dem 18. Lebensjahr. Wenn ein volljähriges Kind aber neben der Schule oder dem Studium noch regelmäßig richtig was dazu verdient, dann müssen die Eltern weniger Unterhalt zahlen und als Einkommen werden auch Stipendien oder BAföG zum Beispiel angerechnet.
Die Beträge in der Düsseldorfer Tabelle werden ab dem kommenden Jahr angehoben. Das heißt, Trennungskinder können je nach Einkommen der Eltern mehr Geld bekommen. Vor allem für Studierende, die nicht mehr zu Hause wohnen, soll es deutlich mehr Geld sein. Unsere Reporterin Rahel Klein hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mesut Özil, der Fußballer, hat gerade wieder richtig Stress und zwar mit China. Erstmal ging es gar nicht um Fußball, sondern um Menschenrechte. Der deutsche Ex-Nationalspieler hat sich in eine Diskussion eingemischt, die von der chinesischen Regierung am liebsten gar nicht erst geführt würde. Die Unterdrückung der Uiguren. Erste Konsequenzen hatte Özils Tweet aber schon am Wochenende und der Streit geht jetzt weiter. Wir reden drüber mit Jan Bungertz aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Jan, sag nochmal kurz, was hatte Özil überhaupt getwittert und worum geht's dabei?
Ja, das war ein längerer Post, auch auf Instagram, 2 Texttafeln auf Türkisch und darin geht es um ein Problem, das zuletzt Ende November auch in Deutschland Schlagzeilen gemacht hatte, nämlich wie die muslimischen Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang systematisch verfolgt werden, ihre Kultur unterdrückt wird. Recherchen unter anderem der ARD hatten gezeigt, wie China den Unterdrückungsapparat organisiert. In Umerziehungslagern, in denen Schätzungen zufolge etwa 1 Million Menschen festgehalten werden. So, und Özil hatte in seinem Tweet eben die Verfolgung der Uiguren in Xinjiang angeprangert und gleichzeitig kritisiert, dass muslimische Länder weltweit sich da nicht einmischen.
Also gar nicht nur China, sondern auch andere Länder, die da kritisiert wurden.
Ja, absolut. Aber China steht natürlich schon im Mittelpunkt der Kritik, wenn Özil zum Beispiel schreibt, dass in Xinjiang Korane verbrannt, Moscheen geschlossen und Gelehrte getötet würden. Dem Text hat Özil außerdem einen hellblauen Hintergrund verpasst mit weißem Halbmond und Stern, das die inoffizielle Flagge von Ost-Turkestan und so nennt die uigurische Unabhängigkeitsbewegung ihren Staat, also den sie gerne hätte.
Und das passt China nicht, dass sich ein türkischstämmiger Fußballer auf die Seite der Uiguren stellt?
Genau, und vor allem natürlich ein so bekannter wie Özil, also allein auf Twitter hat er fast 25 Millionen Follower. Dementsprechend oft wurde sein Tweet auch geteilt. So, und du hast es schon angedeutet, Chinas Regierung will ja auf die Uiguren und was mit ihnen passiert, am liebsten gar nicht angesprochen werden, also international. Da war ja zum Teil von kulturellem Völkermord die Rede und so weiter. Aber China hat lange geleugnet, dass es die Internierungslager überhaupt gibt. Und jetzt spricht die Führung in Peking eben immer noch von Berufsbildungszentren zur Deradikalisierung.
Was für Konsequenzen hatte dann Özils Tweet?
Ja, Özil spielt gerade ja für Arsenal London, eigentlich einer der englischen Clubs mit der größten Fangemeinde auch in China. Der Verein selbst hatte sich zwar von Özils Tweet distanziert, von wegen war ja seine persönliche Meinung, wir sind unpolitisch. Und trotzdem wurde das Arsenal-Spiel in der Premier League am Wochenende im chinesischen Staatsfernsehen nicht wie geplant übertragen. Stattdessen lief Wiederholung von einem anderen Spiel. Das Ganze ist für den Fußballverein natürlich schon blöd, weil es in China natürlich um Millionen kaufkräftiger Fußballfans geht, aber auch um Sponsoren, Werbeverträge und so weiter.
Und Konsequenzen für Özil selbst?
Ja, der ist in der Global Times, das ist quasi so ein Sprachrohr, eine Zeitung der Kommunistischen Partei, als verwirrte und rücksichtslose Person bezeichnet worden, die ihren Einfluss missbrauche. Gleichzeitig wird seinem Verein nochmal mit ernsten Konsequenzen gedroht und es ist auch noch eine Stellungnahme des chinesischen Fußballverbands abgedruckt. wonach Özil jetzt nicht nur die chinesischen Fans, sondern gleich die Gefühle des gesamten chinesischen Volkes verletzt habe. Und sogar Chinas Außenminister hat sich da nochmal geäußert, Özil habe sich von Fake News täuschen lassen und er solle sich doch in Xinjiang selbst ein Bild machen. Ja, was er dann von offizieller Seite da zu sehen bekäme, das steht natürlich auch wieder auf einem ganz anderen Blatt.
Ein Özil-Tweet zur Verfolgung der Uiguren sorgt für mächtig Ärger mit China. Die Infos und Hintergründe von Jan Bungatz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über das Klimapaket, da hat die Bundesregierung lange gestritten und kaum war es dann mal beschlossen, hatte dann der Bundesrat was zu meckern wegen des Geldes. Wenn nämlich die Umsatzsteuer bei Bahntickets sinkt von 19% auf 7%, dann geht den Ländern Geld verloren. Und das geht so nicht. Das Geld muss für die Länder woanders herkommen. Jetzt gibt es also eine Einigung. Jude Reimer aus der Deutschlandfunk Umweltredaktion. Wie sieht denn der Kompromiss jetzt aus? Woher kommt das Geld für die günstigeren Bahntickets?
Also wichtig, es ging ja um die Mehrwertsteuer, die wir auf jedes Produkt, was wir kaufen, zahlen müssen. 19%, auch auf ein Bahnticket. Und es gibt auch den ermäßigten Satz, den wir zum Beispiel auf Lebensmittel zahlen. Der beträgt 7%. Und wenn das für die Bahntickets jetzt plötzlich abgesenkt wird, da fallen bei den Ländern eben Gelder weg, weil das eine Gemeinschaftssteuer ist. Die geht ungefähr zur Hälfte an den Bund, an die Länder und ein bisschen auch an die Gemeinden. Und jetzt ist halt beschlossen worden, dass es für alles, was im Bereich Gebäude und Verkehr an fossilen Brennstoffen eingesetzt wird, also Kohle, Öl und Gas, dass es da eben einen höheren CO2-Preis geben wird, so eine Art Steuer. Das heißt, das startet dann Anfang 2021 mit 25 Euro pro Tonne CO2. Bisher waren ja nur 10 Euro geplant und es gibt auch einen steileren Anstiegspfad, nämlich bis 2025. Wird dann dieser Preis stufenweise auf 55 Euro pro Tonne CO2 steigen. Da waren 35 Euro nur geplant. Und damit verbunden sind ganz feste Zusagen von 1,5 Milliarden Euro, die die Länder bekommen werden. Das ist eine ansehnliche Kompensation.
Wo werden wir eigentlich diesen höheren CO2-Preis dann spüren?
Naja, überall, wo Kohle, Öl und Gas drin ist, ne? Also im Verkehrsbereich Benzin, Diesel wird beides teurer. Bei 10 Euro pro Tonne CO2 wären das ungefähr 3 Cent pro Liter gewesen. Bei 25 Euro, dieser neue Startpreis, da wären es dann 7,5 Cent ungefähr. Wenn ihr in einer Wohnung wohnt, wo mit Heizöl oder Gas geheizt wird, wird es auch teurer. Bei Gas nicht ganz so doll, weil das ja weniger CO2-lastig ist.
Im Ergebnispapier zwischen Bund und Ländern steht aber auch, dass dieses Geld aus der CO2-Abgabe genutzt wird, um uns Bürger an einer anderen Stelle dann auch zu entlasten. Wo bekommen wir dann zum Beispiel Geld zurück oder was wird günstiger?
Also es soll auf jeden Fall und in größerem Stil zur Absenkung der EEG-Umlage genutzt werden. Die steckt ja in unserem Strompreis drin. Das macht ungefähr 7 Cent im Augenblick aus. Dann soll auch die Pendlerpauschale höher gesetzt werden. Und zwar ab dem 21. Kilometer wird sie zunächst auf 35 Cent hochgesetzt, aber dann für die Jahre 2024 bis 2026 sogar auf 38 Cent steigen. Ich vermute mal, die Hoffnung der Bundesregierung ist, dass bis dahin ganz viele Menschen ein Elektroauto haben und das nicht so spüren werden.
Die Pendlerpauschale gilt aber nicht nur für Autofahrer, oder?
Nein, die wird für alle gezählt, aber es gilt nur für den einfachen Weg. Also du musst schon eine ganz schöne Strecke haben, wenn du über den 21. Kilometer kommen möchtest.
Kannst aber auch mit der Bahn fahren.
Kannst du, ja.
Gibt es denn jetzt noch offene Punkte bei diesem Klimapaket, die diskutiert werden müssen?
Genau, ein wichtiger Punkt ist die energetische Gebäudesanierung. Also wenn ich vermiete, kann ich im Augenblick, wenn ich mein Haus, also mein vermietetes Haus saniere, wenn ich das dämme, kann ich das komplett von der Steuer als Ausgabe absetzen. Vorausgesetzt, ich verdiene viel Geld. Wenn ich wenig Geld verdiene, bringt mir das jetzt leider auch nicht so viel. Aber wenn ich selber in meinem Haus wohne, es selber nutze und dann eine Dämmung mache oder mein Haus super gut saniere, dann kann ich dies nur ganz, ganz begrenzt von der Steuer absetzen. Also die Handwerkerkosten zum kleinen Teil. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, der professionell vermietet. Und das ist ein Wunderpunkt zwischen Bund und Ländern, weil das nämlich auch Steuereinnahmen der Länder schmälern würde, wenn ich jetzt auch als eigener Hausbesitzer in meinem eigenen Haus plötzlich so eine Sanierung absetzen könnte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, da wird ganz viel CO2 in die Luft geblasen.
Jule Reimer aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion über das Klimapaket. Bund und Länder haben sich da geeinigt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Greta, zurück von der Klimakonferenz aus Madrid, sitzt auf einem Gang eines überfüllten ICE und postet, dass sie da sitzt, zwischen ihrem Gepäck, und die Bahn antwortet darauf und sitzt danach bis zum Kragen, ja, muss man so sagen, in der Scheiße. Über eine mittelschwere PR-Panne, was sie über unser gestörtes Kommunikationsverhältnis verrät und was wir dagegen tun können. Stefan Beuting.
Kleines junges Mädchen mit ganz viel Gepäck im Zug sitzend und hat sich bewusst anscheinend gegen den Flieger und für den Zug entschieden.
Ihr Tweet vom Samstag, kurz vor 11. Neben ihr einige Koffer, ihr Blick nachdenklich in Richtung Zugtüre, durch die ein bisschen Licht auf sie fällt. Und unten drunter die schlichten Zeilen, dass sie nun in einem überfüllten Zug nach Hause fahre. Mehr nicht.
Ja, sie sitzt da in dem Gang und hat keinen Sitzplatz.
Kein Problem. Niemand tot, niemand verletzt.
Sie hat sich ja überhaupt nicht beschwert. Sie hat es einfach nur benannt, wie es ist.
Und dabei hätte es bleiben können. Doch die Bahn entschloss sich zu reagieren. Knapp einen Tag später, am Sonntagmorgen, bezieht sich aufs Wörtchen überfüllt und schreibt, dass sie hart arbeite für mehr Züge, Verbindungen, Sitzplätze. Das klingt erstmal freundlich, konstruktiv. Doch dann, wenige Stunden später, am Sonntagmittag, dreht sich die Geschichte. Beziehungsweise die Bahn dreht so richtig auf.
Die Bahn hat dann geschrieben, noch schöner wäre es gewesen, wenn du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent du von unserem Team an deinem Sitzplatz in der ersten Klasse betreut worden bist.
Das löste die üblichen Social-Media-Solidarisierungsreflexe aus. Greta-Fans und Greta-Beschützer versus Greta-Kritiker und Greta-Hater. Das ist nicht so spannend. Die wirklich spannende Frage ist, warum die Bahn in Gottes Namen derartig pampig in Anderleuts Tweets reinredigieren will.
Ja, die Deutsche Bahn hat ja schon in der letzten Zeit öfter mal so ein paar Sachen vorgelegt bekommen, dass es halt nicht so gut läuft wegen Verspätungen und so. Und vielleicht war das so einfach so dieser Tropfen, der das fast bei denen zum Überlaufen gebracht hat, weswegen die halt so patzig darauf reagiert haben.
Das kann natürlich sein. Nur, warum posten sie das mit der ersten Klasse? Warum stellen sie den Tweet von Greta so dar, als ob sie sich hier inszeniere und einen Teil der Wahrheit verschweige?
Dass sie sich fürs Foto
dahingesetzt hat und sonst alles frei war, vielleicht, meinst du?
Nee, ich glaube das nicht. Aber die Bahn. Und die hat ja nicht Unrecht, wenn sie schreibt, dass Greta in der ersten Klasse gesessen habe. Das stimmt. Nur, als einer ihrer Züge ausgefallen ist und sie ab Basel einen anderen ICE nehmen musste, da war eben nur noch der Teppich frei. Klar, das sieht natürlich jetzt so aus, als ob Generation Influencer lieber rumpost und Interrail-mäßig den Gang blockiert.
Es ist eine Unterstellung gewesen, dass sie hätte ja in der ersten Klasse sitzen können und dann offensichtlich da wegen eines Fotos da auf dem Teppich Platz nimmt. Das ist einfach eine Unterstellung.
Astrid von Friesen ist Therapeutin und Buchautorin und beschäftigt sich mit gestörter Kommunikation. Ihre Analyse?
Sehr viele Menschen gehen immer schneller nur von dem eigenen, nicht dem Nachdenken und nicht dem Abwägen und nicht dem Nachfragen aus, sondern von der eigenen Emotion. Das ist fatal.
Das Netz, ein Ort für Wut, Poster und beleidigte Leberwürste.
Dass sich die Bahn das jetzt so annimmt und so reagiert, sagt halt viel mehr über die Bahn aus als über Greta Thunberg. Und das ist immer interessant.
Die Bahn, die gerade ihre ICEs mit grünen 100% Ökostrombanderolen beklebt, die fährt doch eigentlich an Gretas Seite.
Und wenn jemand sich meinetwegen jetzt inhaltlich, der dort in dieser Kommunikationsabteilung der Bundesbahn sitzt, inhaltlich nicht mit Greta Thunberg übereinstimmt, dann beamt er sich vielleicht ganz schnell in einen Ärger über dieses junge Mädchen hinein und sucht sozusagen, und ich würde denken, das ist eher unbewusst, Punkte, die er Greta Thunberg quasi um die Ohren schlagen kann.
Spontane Frage.
Wer ist da im Marketing? Können wir dem mal helfen?
Bis wir darauf eine Antwort bekommen, vielleicht nochmal der Blick aufs große Ganze. Wenn Unterstellungen, Vorurteile und rauskatapultierte Reflex-Tweets ein Problem sind, was können wir denn dagegen tun?
Das ist ganz schwierig, weil Toleranz und Ambiguitätstoleranz wird sehr früh in der Kindheit angelegt. Genauso wie Vorurteile ja sehr, sehr früh in der Kindheit angelegt werden. Und viele bleiben in ihrer Blase, in ihrer sehr kindlichen, sehr reflexartig rausgepowerten Blase von den eigenen Gefühlen stecken.
Die Position des Gegenübers einnehmen. Checken, ob es andere Perspektiven gibt. Nachfragen statt behaupten. Abwarten oder auch mal nur beobachten und gar nichts dazu sagen. Wäre hier auf jeden Fall besser gewesen.
Also so erreicht die Bahn uns halt nicht, leider.
Deutschlandfunk Nova. Update.
unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Wir wollen erreichen, dass wir klar und deutlich den Menschen sagen, ihr habt eine tolle Chance in Deutschland, aber ihr müsst auch bestimmte Leistungen bringen.
Das ist mal ein klares Ziel. Und um das zu erreichen, lautet das Stichwort Fachkräftezuwanderungsgesetz. Das tritt im März 2020 in Kraft. Das soll dafür sorgen, dass Unternehmen mehr Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland anwerben können. Und bei dem Fachkräftegipfel heute im Bundeskanzleramt wollen Politik und Wirtschaft besprechen, was sie bei der Umsetzung des Gesetzes noch tun können. Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio ist vor Ort da im Kanzleramt. Volker, worauf haben sich Politik und Wirtschaft denn heute geeinigt? Was wollen sie noch tun, um mehr Fachkräfte nach Deutschland zu holen?
Ja, du, das war ziemlich interessant. Die ganze PK dauerte jetzt gerade mal eine halbe Stunde. Da haben 4 Minister gesprochen, ein Vertreter der Wirtschaft. Und so viel Harmonie war nie. Da hat selbst der Arbeitgeberpräsident gesagt, so viel Konsens hätte er nicht erwartet, weil man sich vor 2 Jahren ja noch gar nicht hätte vorstellen können, dass es zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Deutschland überhaupt kommt. Und der Grund, weshalb es dazu kommt, das ist aus Sicht der Wirtschaft eindeutig. Das ist halt dieser gewaltige Fachkräftebedarf, den es gibt in Deutschland. Und Ingo Kramer sagt ja dazu.
Die Wirtschaft braucht es. Wir werden Anfang der 30er Jahre 6 Millionen Menschen weniger im erwerbsfähigen Alter aus der deutschen Bevölkerung haben. Die Lücke müssen wir schließen, wenn wir nicht weniger Kraft in unserer Volkswirtschaft auf die Straße bringen wollen in Zukunft.
Und das ist natürlich wieder interessant, das ist dann eindeutig der Impuls der Wirtschaft, der hier ausschlaggebend ist, eben der evidente Fachkräftemangel, den es in allen Bereichen gibt und den man eben mit diesem Gesetz beheben will, dass er erst am 1. März des kommenden Jahres in Kraft tritt. Und das ist dann schon ein Novum, dass man sich heute schon zusammensitzt und die Konturen nochmal bespricht.
Aber trotzdem, einfach wird das ja nicht. Was sind denn momentan die größten Herausforderungen?
Ja, da werden mehrere Punkte genannt. Also zum einen die schwierige Anerkennung der Ausbildung. Es geht ja dann um Fachkräfte, nicht mehr um Hochschulabsolventen und da müssen die Berufsbilder anerkannt werden. Dann gibt es ziemlich viel Stress bei den Visageschichten. Das kann ein Jahr und länger dauern, bis man überhaupt bei einem Konsulat, in einem deutschen Konsulat im Ausland überhaupt erstmal so ein Verfahren bekommt, damit man hier einen Visaantrag bekommen kann. Die Sprachhürden kommen dazu und all diese Punkte sollen im Vorfeld jetzt behoben werden. Da will man das beschleunigen und das brachte dann am Ende die Kanzlerin ziemlich klar auf den Punkt. Hören wir mal rein.
Dazu gehört, dass die Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel Partnerschaftsabkommen mit bestimmten Ländern schon mal abgeschlossen hat, dass mit bestimmten Ländern das ausprobiert wird. Dazu gehört, dass wir unsere Visaerteilungsmechanismen verändern. Dazu gehört, dass wir dann mit den Ausländerämtern sprechen, die den Aufenthaltstitel gibt. Deshalb waren die Länder heute mit dabei. Dazu gehört, dass wir die Anerkennung von Berufen verbreitern oder auch das Personal verstärken, weil es natürlich eine Weile dauern wird. So, und all diese Schritte haben wir hier miteinander besprochen und verabredet. Wenn es an einer Stelle klemmt, dass man dann sehr schnell wieder miteinander Kontakt aufnehmen kann und sagen kann, wie ist das?
Und das ist natürlich schon ein Novum, dass man 3 Monate, bevor ein Gesetz in Kraft tritt, überhaupt darüber redet, wo sind die Engpässe, wo sind die Probleme und wie kann man da schneller agieren, beispielsweise indem das Auswärtige Amt zusätzliches Personal einstellt und künftig diese Visaanträge auch von Berlin aus klären will. Aber das macht auf der anderen Seite auch deutlich, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Es gibt bislang keine vernünftigen Verfahren, wie das geregelt wird, damit die Fachkräfte hier in dieses Land kommen können.
Haben wir eben auch gehört von dem Vertreter der Wirtschaft, der gesagt hat, da fehlen einfach 2030 sehr, sehr viele Menschen, die arbeiten gehen in Deutschland. Ist das denn jetzt ein übliches Vorgehen, dass es da so einen großen Austausch mit der Wirtschaft gibt, um so ein Gesetz dann umzusetzen?
Naja, also in der Hinsicht ist das ein Novum, weil das ganze Gesetz ja auch ein Novum ist. Die Kanzlerin sprach von einem Paradigmenwechsel, also weil man bisher diese Strukturen nicht hatte. Auch die ganzen Konsulate im Ausland waren nicht entsprechend organisiert. Da hat man Touristenvisa ausgestellt oder mal ein Besuchsvisa, aber es ganz selten Arbeitsvisa. Und das soll jetzt alles tatsächlich beschleunigt werden, weil der Bedarf groß ist. Und die Idee ist dann schon, dass man mindestens 25.000 zusätzliche Fachkräfte pro Jahr ins Land holen kann, damit das dann einigermaßen aufgeht. Aber wenn du dem wiederum diese 6 Millionen gegenüberstellst, die an weniger Deutsche auch aufgrund der demografischen Entwicklung ab dem Jahr 2030 arbeiten werden, dann ist das natürlich eine gewaltige Herausforderung.
Fachkräftezuwanderungsgesetz. Schwieriges und langes Wort. Es kommt im März. Informationen direkt vom Kanzleramt steht unser Deutschlandfunk Nova Reporter Volker Findhammer, der im Hauptstadtstudio arbeitet. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihre herausragenden Qualifikationen sind Jammern, Klagen und Agitieren. Gerade ist sie ganz böse benachteiligt, weil sie trotz ihres Genderstudiums arbeitslos ist. Stell dich mal vor, das ist der dritte Treffer, den man so findet, wenn man euren Namen googelt. Bei der Autorin Jasna Strick ist das so. Die Internetseite, auf der das steht, heißt Wikimania. Das ist ein antifeministisches Internetportal, das sich laut eigener Aussage gegen die Benachteiligung von Jungen und Männern richten will. Sieht optisch aus wie Wikipedia, ist auch auf dieser Plattform Wikipedia aufgebaut, hat aber politisch sehr gefärbte Inhalte. Das Portal steht momentan nach eigenen Angaben vor dem Aus. 10.000 Euro Spenden wollte das Portal sammeln, die sind aber nicht zusammengekommen. Was macht das, wenn solche Texte über einen so prominent im Internet zu finden sind? Darüber sprechen wir mit der betroffenen Autorin Jasna Strick. Jasna, wirst du auf diesen Text auf dieser Plattform manchmal angesprochen?
Ab und zu schon, ja. Also mein Text ist inzwischen schon eine ganze Weile online. Ich vermute so seit 2013 oder 2014. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Zu der Zeit bin ich schon darauf angesprochen worden. Ich bin auch in Interviews schon darauf angesprochen worden von JournalistInnen, die leider nicht wussten, dass das keine zuverlässige Quelle ist, die das irgendwie nicht gemerkt haben in ihrer Recherche. Und ansonsten natürlich von anderen AktivistInnen, aber auch so Familie oder so, weil das bei mir leider ein Google-Ergebnis ist, was sehr weit vorne ist.
Wie hast du das gemerkt, dass es auf dieser Plattform einen Eintrag über dich gibt?
Ich vermute mal, dass ich selbst gefunden habe, weil zu der Zeit, zu der der Artikel entstanden ist, auch sowieso ganz viele Blogartikel geschrieben wurden, in denen ich aufgetaucht bin. Von daher werde ich das in dem Zuge gemerkt haben.
Hast du schon mal versucht, rechtlich dagegen vorzugehen?
Nee, bisher nicht.
Warum nicht?
Faulheit ist, glaube ich, die ganz blöde Antwort. Und ich habe halt auch gesehen, dass das Impressum irgendwie, ich glaube, aktuell in der Türkei ist. Ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war.
Ja, Istanbul.
Ich habe bisher einfach keine Lust gehabt, mich auf diesen Stress einzulassen.
Was meinst du, wie schafft Wikimania das, so gut in den Google-Rankings zu sein, dass zum Beispiel dein Eintrag so leicht zu finden ist?
Wenn man sich die Artikel anschaut, dann sieht man, dass die sich sehr gut untereinander verlinken, aber auch sehr gut auf Quellen in Anführungszeichen nach draußen verlinken und von daher einfach deswegen sehr weit oben gerankt sind, weil Google das dann für besonders wichtig hält.
Was ist denn die Quelle für deine Qualifikation im Jammern?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht, weil ich meinen Artikel gar nicht so gut auswendig kenne.
Jetzt hast du ja vielleicht auch gesehen, es gibt diese Sammelaktion. Die Plattform behauptet, wenn sie die 10.000 Euro nicht vollkriegen, dann ist das Aus für die Plattform. Glaubst du das?
Ich habe mich im ersten Moment auch ein bisschen gefreut, aber ehrlich gesagt glaube ich es aktuell nicht, dass das wirklich so stimmt. Weil ich auch darüber gelesen habe, dass da gerade eine Klage im Hintergrund läuft und ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das eine PR-Aktion ist oder keine Ahnung, die sich erhoffen, dass aus der Klage nichts wird, wenn die Gerichte denken, naja, die sind sowieso demnächst nicht mehr zu finden. Von daher, ich vermute, dass das Taktik ist.
Und deine Taktik ist weiterhin, nicht dagegen vorzugehen?
Ich glaube, die Taktik, die da am besten funktioniert, ist eigenen Content produzieren und versuchen, mit vernünftigen Quellen irgendwie nach vorne zu gelangen. Also deswegen ist es mir auch tatsächlich sehr wichtig, dass ich zum Beispiel sowas wie einen eigenen Vorstellungstext, auf den auch JournalistInnen zurückgreifen können, über mich selbst ins Internet gestellt habe, damit es die Möglichkeit gibt, dass man auch aus was zitieren kann, was ich selber formuliert habe. Da ich bisher keinen Wikipedia-Eintrag habe, ist das eben ansonsten das, was man direkt findet.
Die Autorin Jasna Strick hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ihr Name taucht bei Google-Suchen durch ein antifeministisches Internetportal sehr weit oben auf. Wie sie damit umgeht, hat sie uns hier im Update gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.